Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter Zukunftsweiser. Mein Name ist Volker Friedrich, ich habe das Vergnügen für Sie, diese Reihen, ich glaube jetzt in der 15., 16. Folge, Semester um Semester zu organisieren. Sie kriegen, glaube ich, von oben durchlaufend irgendwann ein hübsches Kärtchen, auf dem steht, was in dem Semester noch alles geboten ist. Und auf diesem Kärtchen steht auch, wie Sie an die Tondateien rankommen, die von früheren Vortragsreihen gespeichert sind. Sie können so rund 160 Vorträge aus den letzten Jahren im Internet aufrufen und sich anhören und zumindest das, was Sie verpasst haben, fleißig nacharbeiten. Und ich bin mir sicher, die Zugriffsraten werden jetzt in die Höhe schnellen nach diesem Abend. Wir haben heute einen Gast, und zwar Professor Dr. Martin Hielscher. Was sollten Sie über unseren Gast wissen? Eine ganze Menge könnte man jetzt erzählen, abendfüllend, aber wir machen es kurz. Professor Dr. Hielscher arbeitet und fleißig gar beim Verlag C.H. Beck in München, ist dort Programmleiter für die Literatur, die Belletristik, und macht gar tolle Bücher dort. Er hat studiert Germanistik und Philosophie, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat promoviert, und zwar mit einer Arbeit über Wolfgang Köppen. Er hat selber so einiges publiziert, zum Beispiel über den Mann, den er lange, denke ich, lektoriert hat, einen bekannten Schriftsteller namens Uwe Timm, eine Biografie verfasst. Er hat Übersetzungen gemacht, falls Sie sich mit amerikanischer Literatur beschäftigen, sagt Ihnen vielleicht Richard Ford etwas. Da ist zumindest ein Titel, wenn ich es weiß, oder gar mehrere, drei übersetzt worden. Immerhin. Wir haben, glaube ich, so langsam alle modernen Probleme gelöst mit der Technik und kriegen den Rest noch in den Griff. Nein?
Das kam da eben zu nicht schaffen.
Na gut, ich werde das mal versuchen, nebenher zu lösen. Und Herr Hielscher startet schon mal mit seinem Vortrag. Genau, das Mikrofon muss noch eingeschaltet werden. Ja, ich wünsche Ihnen mit dem Vortrag über Sigmund Freud, einem Außenseiter und Zukunftsweiser, wie wir heute erfahren werden, viel Vergnügen. Und womöglich schaffen wir dann den Teil hier auch noch. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Hielscher.
Ja, vielen Dank, Volker. Schönen guten Abend. Das ist an sich ein ganz klassischer Vortrag, den ich dann gleich halte. Und wir haben aber einen Film mitgebracht, wo Freud und C.G. Jung also als Figuren drin agieren. Eine dunkle Begierde, das ist zum Teil sehr schön, weil man tatsächlich die Methoden und die Themen, um die es da geht, wunderbar sehen kann. Und wir versuchen das jetzt gerade irgendwie hinzukriegen, dass wir zumindest mal einen Ausschnitt davon zeigen können, weil sich das auch ganz schön mit dem Vortrag ergänzt und eben eine kleine Abwechslung ist. Also, jeder von Ihnen kennt den Spruch vom Freudschen Versprecher, jeder glaubt gelegentlich etwas verdrängt zu haben und das Bild von der Couch des Psychoanalytikers, auf die man sich entweder gern mal oder lieber doch nicht legen möchte, taucht in vielen Gesprächen und frotzelnden Bemerkungen immer wieder bis heute auf. Es ist selbstverständlich, die Angebote von Psychoanalytikern und Jugendpsychologen, die eine tiefenpsychologische Ausbildung haben, in Anspruch zu nehmen. In all den unterschiedlichen Formen und Abwandlungen von der klassischen Psychoanalyse, bei der man in der Tat auf der Couch liegt, bis zur Gruppentherapie. Der Shrink, wie er im amerikanischen Alltagsslang gern genannt wird, der Seelenklempner, gehört zum festen Inventar nicht nur der amerikanischen Lebenswelt bestimmter Kreise, sondern zumindest in einer bürgerlichen Schicht weltweit. Nicht selten beschimpft man jemanden als Vollneurotiker und viele halten auch heute den Narzissmus für die Signatur der Zeit. Selbstverliebtheit und Ich-Bezogenheit gerade für ein unmittelbares Produkt der Welt der Social Media, der Blogs, Foto- und Videoportale, in denen man nicht so unendlich und uferlos präsentieren kann wie eben sein grandioses, im Zweifelsfall auch fiktives Selbst. Man analysiert unsere Gesellschaft als eine Versammlung zunehmend bindungsunfähiger Narzissten. Aber wer hat es erfunden? Diese Begriffe und Praktiken, also nicht die Schweizer, sondern gehen in ihrer Ausprägung und Ausrichtung auf den am 6. Mai 1856 in Freiberg in Mähren geborenen Arzt und Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud zurück, der den größten Teil seines Lebens in Wien verbrachte. 1938, nach dem Anschluss Österreichs ans Hitlerreich, konnte er nach London emigrieren, wo er ein Jahr später, am 23. September 1939, also leider auch noch im Bewusstsein des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Selbstbewusst hat sich Freud immer zu seinem Judentum bekannt, ohne es allerdings zu praktizieren. Im Gegenteil gehören gerade die Religionsgeschichte und die großen monotheistischen Religionen zu den Gegenständen, die er kritisch und abgeklärt gedeutet hat. Dennoch ist Freuds Judentum, wie er selbst 1925 schrieb, ein Aspekt seines Außenseitertums, dessen er sich stets und bis zum Schluss bewusst blieb. Zitat: Die Universität, die ich 1873 bezog, brachte mir zunächst einige fühlbare Enttäuschungen. Vor allem traf mich die Zumutung, dass ich mich als minderwertig und nicht volkszugehörig fühlen sollte, weil ich Jude war. Das Erstere lehnte ich mit aller Entschiedenheit ab. Ich habe nie begriffen, warum ich meiner Abkunft oder, wie man zu sagen begann, Rasse, warum ich mich dieser schämen sollte. Auf die mir verweigerte Volksgemeinschaft verzichtete ich ohne viel Bedauern. Ich meinte, dass ich für einen eifrigen Mitarbeiter ein Plätzchen innerhalb des Rahmens des Menschtums auch ohne solche Einreihung finden müsse. Aber eine für später wichtige Folge dieser ersten Eindrücke von der Universität war, dass ich so frühzeitig mit dem Lose vertraut wurde, in der Opposition zu stehen und von der kompakten Majorität in Bann getan zu werden. Eine gewisse Unabhängigkeit des Urteils wurde so vorbereitet. Zitat Ende. Ja. Es war diese Unabhängigkeit des Urteils, die Freud die Unerschrockenheit verlieh, mit der er sich in seiner ärztlichen Zunft zum absoluten Außenseiter machte, was die Psychoanalyse, so paradox es klingt, in gewisser Weise bis heute geblieben ist und immer wieder von Neuem sein wird. Sigmund Freud selbst hat in einem Aufsatz aus dem Jahre 1917 eine Schwierigkeit der Psychoanalyse von den Kränkungen der Menschheit gesprochen, die bestimmte wissenschaftliche Entdeckungen und die ihnen folgenden Umwälzungen der Weltanschauung auslösten. Er sprach von drei großen Kränkungen. Die erste Kränkung war die Entdeckung von Kopernikus, Galilei und anderen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt unseres Weltalls war, sondern wie andere Planeten um die Sonne kreiste, das heliozentrische Weltbild. Die zweite Kränkung war die insbesondere Charles Darwins Arbeiten über die Entstehung der Arten folgende Einsicht, dass der Mensch sich im Zuge der Evolution erst allmählich herausgebildet hatte und sich mit den heute bekannten Primaten gemeinsame Vorfahren teilt. Die dritte Kränkung schließlich, die durch die Psychoanalyse an den Tag gebrachte, war die Erkenntnis des Unbewussten. Also die Einsicht, dass es in der menschlichen Psyche Anteile gibt, die sich der bewussten Kontrolle und Herrschaft des Ichs entziehen, aber nichtsdestoweniger wirksam sind, etwa in unseren Träumen oder unseren Fehlleistungen, eben jenen freudschen Fehlern. Das Ich, so Freud, sei nicht mehr Herr an seinem eigenen Hause. Es musste als absoluter Herrscher abdanken. Umwälzungen der Weltanschauung vollziehen sich flächendeckend und massiv, durchdringend und anhaltend und doch meist so, dass die wenigsten die Ursprünge, die entscheidenden Experimente und Veröffentlichungen kennen, geschweige denn verstehen würden. Dass man etwas nicht weiß, nicht kennt, nicht gelesen, nicht studiert hat, heißt nicht, dass man nicht auf anderen verschlungenen Wegen davon geprägt wird. es auf eine bestimmte Weise doch immer schon gewusst hat. Das war im Übrigen ja schon der Grund für die sokratische Methode, also Sokrates. Durch anhaltende, sozusagen nervige Fragen, den Leuten das aus der Nase zu ziehen, was sie längst gewusst, aber sich nie klar gemacht hatten. Das ist genau das, was er tut. Er tut gar nichts anderes. Schon Sokrates hat für diese hinterfotzige Methode seinen Gesprächspartnern quasi das von ihnen Verdrängte eben vor die Nase zu halten, aus der es ihn gerade noch gezogen hatte, mit dem Leben bezahlt. Also es ist durchaus riskant. Wer hat schon von Nikolaus Kopernikus De Revolutionibus Orbium Coelestium von 1543 gelesen? Und doch ist seine Wirkung, die erst allmählich einsetzte, kaum zu überschätzen. Und so ist es bis heute. Wichtige Veränderungen geschehen nicht dadurch, dass die Menschen etwa die Texte kennen, auch nur wissen würden, woher die Begriffe und Einsichten genau stammen, deswegen ist das auch kein Gegenargument, und was eigentlich gemeint war. Und doch haben auch die eine Ahnung davon, eine Intuition. Nicht selten auch die, dass das Ganze eben stimmt. Auf jeden Fall aber können sie sich über diese Veränderung, diese Kränkung aufregen. Und das ist ja immer ein sicheres Zeichen, dass es irgendwie doch von Bedeutung ist, wenn man sich darüber aufregen kann. Was genau ist denn nun eigentlich der Aufreger? Was war es denn nun, was die Leute so empört hat und gewisserweise bis heute empört? Was Freud meinte, war eine grundsätzliche Zurechtweisung des kollektiven menschlichen Größenwahns, wie ihn besonders die Religionen, wenn nicht begründet, so doch befeuert hatten. Die Erde und damit der Mensch waren der Mittelpunkt des Weltalls, der Mensch war die Krone der Schöpfung und so wie Gott über den Menschen herrschte, so herrschte der Mensch über sein Wesen, kontrollierte seine Wünsche, wusste, was er tat, besaß ein starkes Ich, einen starken Willen, der jederzeit alles, was den Menschen betraf, im Griff hatte, so die Vorstellung. Und von all dem musste man sich Jahrhundert nach Jahrhundert verabschieden, beziehungsweise immer von Neuem daran erinnert werden, dass dies eben Größen waren, fromme Wünsche waren, dass die Welt, das Leben und den Menschen nicht nur nicht erklären konnten, sondern im Gegenteil die furchtbarsten und zerstörerischsten Folgen nach sich zogen. Was in der Geschichte der Literatur, der Philosophie und der Medizin etwa immer schon und immer wieder gewusst war und immer wieder vergessen und, um mit Freud zu sprechen, verdrängt worden war, war eine andere Einsicht. Es ist eine Einsicht, die uns Menschen gleichsam in ein Wimmelbild zwischen andere Planeten und andere Wesen zurückstellt und uns gleichzeitig auch deutlich macht, dass unser bewusstes Ich, unser Wille, unsere Vorstellung von uns selbst keineswegs das sind, was unser Leben vollständig steuert, wenn überhaupt. Keineswegs umfassend erklärt, warum wir bestimmte Dinge tun und andere lassen. Es ist die Einsicht, dass solche Vorstellungen eher dazu geeignet sind, unsere Handlungen und unser Wesen noch mehr im Dunkeln zu lassen, als sie in Wirklichkeit ohnehin schon sind. Der berühmte, auf den Gott Apollon zurückgeführte Spruch, erkenne dich selbst, an einer Säule im Apollon-Tempel zu Delphi, mag eben deshalb so brisant sein, weil dieses Selbst unbekannt, verschattet, verdeckt ist. Es ist nicht das, wofür es sich im Licht des gemeinen Menschenverstands und der scheinbar selbsterklärenden Tagesgeschäfte hält. Er will nicht so recht, es
Jetzt könnte es auf dem Umweg klappen.
Die Zumutung der Psychoanalyse liegt in der Allgegenwärtigkeit des Unbewussten. In der Einführung dieser Kategorie und der Konstruktion des psychischen Apparates, wie man das nennt, der große Bereiche unserer Psyche den Trieben und Wünschen und den frühkindlichen Bindungen überlässt. Da regen sich die Leute nach wie vor drüber auf. Diese Aspekte der Freudschen Theorie gehören zu den bis heute anstößigsten und zu denen, die von Anfang an immer wieder, auch von einigen seiner Weggefährten, bestritten, eingeschränkt, durch andere ersetzt worden sind. Wichtig ist, dass Sie, wie alle auf das psychische Geschehen im engeren Sinne bezogenen Begriffe, auf die ärztliche und therapeutische Arbeit und Forschung Freuds zurückgehen. Sie wurden durch Beobachtungen gewonnen und von Freud ausnahmslos als vorläufige Kategorien eingesetzt, um Phänomene, die anders nicht zu erklären waren, besser verstehen und behandeln zu können. Damit ist durchaus mitgemeint, dass diese Kategorien sich ändern können, dass man die Theorie erweitern, umbauen muss, was er auch selbst immer wieder gemacht hat. Wenn sich Krankheitsbilder ändern, weil sich etwa die Gesellschaft und die Sozialisation ihrer Mitglieder gewandelt haben. Entscheidend ist der kreatürliche, energetische, materialistische Ansatz, der im Begriff des Triebs mitgedacht ist und der in der Philosophie des 19. Jahrhunderts, wie Freud wusste, vor allem in radikaler Reinkultur von Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche entwickelt und vertreten worden ist. In einem von der Zeit 2006 moderierten Gespräch mit dem Neurobiologen Gerhard Roth und dem Sozialpsychologen Harald Welzer über die Seele sagt der Neurobiologe auf die provokante Feststellung der Zeitredaktion hin, dass Freud für viele längst mausetot sei. Da sagte er, Zitat, 20% der Bevölkerung sind irgendwann in ihrem Leben psychisch krank. Das ist der teuerste Sektor der Medizin. Also sollte die neurowissenschaftliche Forschung etwas zur Aufklärung beitragen. Dass Pillen allein nicht helfen können, die Psychotherapie aber durchaus, ruft nach Erklärung. Solche Forschung lässt einen an Freud nicht vorbeikommen. Ihm verdanken wir die umfassendste Theorie der Seele. Und in drei Hinsichten zumindest bestätigt die Neurowissenschaft heute seine Annahmen. Das Unbewusste hat mehr Einfluss auf das Bewusste als umgekehrt, erstens. Zweitens, das Unbewusste entsteht zeitlich vor Bewusstseinszuständen. Und drittens, das bewusste Ich hat wenig Einsicht in die Grundlage seiner Wünsche und Handlung. Zitat Ende. Sigmund Freud legte Wert darauf, dass seine Erkenntnisse etwa über die Macht unerfüllter sexueller Wünsche der Erfahrung, der praktischen Arbeit, der Beobachtung entstammten und nicht etwa, wie immer wieder unterstellt wird, einer schmutzigen Fantasie oder einem reduktionistischen Menschenbild. Ausgangspunkt für Freuds Entdeckung war unter anderem die Arbeit mit Patienten in der berühmten Pariser Klinik Hôpital de la Salpêtrière unter Jean-Martin Charcot, seinerzeit wohl die bekannteste psychiatrische Anstalt Europas, im Jahre 1885. Anschließend war es die Arbeit mit seinem Freund und Weggefährten Josef Breuer, der sich später von ihm abwandte, in Wien, bei der es vor allem um die Behandlung von Symptomen ging, die man unter dem Begriff Hysterie zusammenfasste, beziehungsweise von psychischen Störungen, die man in dieser Zeit allgemein Neurosen zu nennen begann. Zitat, nun zeigte mir eine rasch sich steigernde Erfahrung, dass nicht beliebige Affekterregungen hinter den Erscheinungen der Neurose wirksam waren, sondern regelmäßig solche sexueller Natur, entweder aktuelle sexuelle Konflikte oder Nachwirkungen früherer sexueller Erlebnisse. Ich war auf dieses Resultat nicht vorbereitet. Meine Erwartung hatte keinen Anteil daran. Ich war vollkommen arglos an die Untersuchung der Neurotika herangetreten. Als ich 1914 die Geschichte der psychoanalytischen Bewegung schrieb, 10 Jahre früher, tauchte in mir die Erinnerung an einige Aussprüche von Breuer, Charcot und Schobrack auf, aus denen ich eine solche Erkenntnis hätte frühzeitig gewinnen können. Allein, ich verstand damals nicht, was diese Autoritäten meinten. Sie hatten mir mehr gesagt, als sie selbst wussten und zu vertreten bereit waren. Was ich von ihnen gehört hatte, schlummerte unwirksam in mir, bis es bei Gelegenheit der kathartischen Untersuchungen als anscheinend originelle Erkenntnis hervorbrach. Auch wusste ich damals noch nicht, dass sich mit der Zurückführung der Hysterie auf Sexualität bis auf die ältesten Zeiten der Medizin zurückgegriffen und an Plato angeknüpft hatte. Gemeint ist das Symposium und der Staat.
Ja. Warum macht er das?
Alle entscheidenden Begriffe, die die Psychoanalyse entwickeln wird und die ja Versuche sind, Störungen zu erklären und behandeln zu können, Leiden zu lindern, Menschen zu mehr Souveränität über sich selbst zu verhelfen, zwanghafte Verhaltensweisen aufbrechen zu können, verdanken sich dem therapeutischen Umgang mit den Patienten. Und es sind sozusagen die Patienten, vor allen Dingen die Patientinnen, die den Ärzten zeigen, welches der richtige Behandlungsweg für sie ist. Also es ist umgekehrt gewesen. Die Patientinnen haben die Ärzte gesteuert. Es ist vor allem die Erkenntnis, dass sich hinter den Störungen vergessene Konflikte verbergen und dass es einen Weg geben muss, die wieder zum Bewusstsein zu bringen, der zugleich die Kontrollmechanismen, die Zensur, wie man das nannte, des Bewusstseins herabsetzt. Anfangs hatten Freud und Breuer die Hypnose als Heilungsverfahren eingesetzt, aber sie erwies sich als unzureichend, um wirklich die verborgenen Vorgänge hinter den seelischen Störungen ins Bewusstsein zu heben. Geblieben von der Hypnose als Heilverfahren, als kathartische Methode, ist, Zitat, die Lagerung des Patienten auf einem Ruhebett, hinter dem ich saß, sodass ich ihn, den Patienten, sah, aber nicht selbst gesehen wurde, um die Leute nicht zu beeinflussen, nicht abzulenken. Das ist das Setting mit der Couch und dahinter dem Sessel des Analytikers. Die Erfahrung, die Breuer und Freud immer wieder machten, dass es ihren Patienten besser ging, wenn sie vergessene und verschüttete, offenbar konfliktbeladene, möglicherweise peinliche oder schmerzliche Situationen wieder erzählen und wieder erleben konnten, um sich davon zu befreien, wozu sie erst in die Lage versetzt werden mussten, ließ allmählich eben jene Methode der freien Assoziation, der Technik des freien Einfalls und des vorsichtigen Kommentierens und Deutens heranreifen. Zunächst nannte man das die Sprechkur, die man bis heute aus der Psychoanalyse kennt, eben diese Methode, und die erst nachträglich eine theoretische Begründung erfuhr. Ja, jetzt wäre diese Szene. Ja, wenn das noch mal ein Stückchen zurück, vielleicht geht das noch. Also das ist einfach ein Gespräch zwischen Freud und C.G. Jung. Das ist ganz, ja, fang mal damit an, wenn das jetzt. Das ist also das Ehepaar Jung, C.G. Jung zu Besuch bei Sigmund Freud und Familie. Schauen wir mal. Wenn du auf Play drückst, unten, musst du doch einfach da unten. Das Unbewusste. So sieht es in etwa aus. Also auf meinem Laptop können Sie es sehr schön sehen, wenn Sie alle mal runterkommen wollen. Nicht erneut warnen, bitte nicht. Jetzt? Ich erzähle einfach mal weiter und wenn das läuft, gucken wir und wenn nicht, dann nicht. Also, woher kam es nur, fragte sich Freud, Zitat, dass die Kranken so viel Tatsachen des äußeren und inneren Erlebens vergessen hatten und diese doch erinnern konnten, wenn man die beschriebene Technik auf sie anwendete. Auf diese Fragen erteilte die Beobachtung erschöpfende Antwort. Das ist immer noch Freud selbst. All das Vergessene war irgendwie peinlich gewesen, entweder schreckhaft oder schmerzlich oder beschämend für die Ansprüche der Persönlichkeit. Es drängte sich von selbst der Gedanke auf. Gerade darum sei es vergessen worden, das heißt nicht bewusst geblieben. Um es doch wieder bewusst zu machen, musste man etwas in dem Kranken überwinden, was sich sträubte. Musste man eigene Anstrengung aufwenden, um ihn zu drängen und zu nötigen. Die vom Arzt erforderte Anstrengung war verschieden groß für verschiedene Fälle. Sie wuchs im geraden Verhältnis zur Schwere des zu Erinnernden. Der Kraftaufwand des Arztes war offenbar das Maß für einen Widerstand des Kranken. Das ist so eine dieser Begriffe. Ah. Eben waren wir doch an dem Punkt. Also der Widerstand ist sehr groß. Man brauchte jetzt nur in Worte zu übersetzen, sagt Freud, was man selbst verspürt hatte und man war im Besitz der Theorie der Verdrängung. Der pathogene Vorgang ließ sich jetzt leicht rekonstruieren. Um beim einfachen Beispiel zu bleiben, es war im Seelenleben eine einzelne Strebung aufgetreten, der aber mächtige andere widerstrebten, ein innerer Konflikt. Der nun entstehende seelische Konflikt sollte nach unserer Erwartung so verlaufen, dass die beiden dynamischen Größen, heißen wir sie für unsere Zwecke Trieb und Widerstand, es und ich, eine Weile unter stärkster Anteilnahme des Bewusstseins miteinander rangen, bis der Trieb abgewiesen, seiner Strebung die Energiebesetzung entzogen war. Das ist dieser materialistische Aspekt, diese Frage der Energie. Das wäre die normale Erledigung. Bei der Neurose hatten aber, aus noch unbekannten Gründen, der Konflikt einen anderen Ausgang gefunden. Das Ich hatte sich sozusagen beim ersten Zusammenstoß von der anstößigen Triebregung zurückgezogen, ihr den Zugang zu Bewusstsein und zur direkten motorischen Abfuhr versperrt. Dabei hatte sie aber ihre volle Energiebesetzung behalten. Diesen Vorgang nannte ich Verdrängung. Er war eine Neuheit. Nichts ihm Ähnliches war je im Seelenleben erkannt worden. Zitat Ende. Ich habe das so ausführlich zitiert, um zu zeigen, dass Freud von Anfang an naturwissenschaftlich, neurobiologisch dachte, dass es nicht um irgendwelchen Hokuspokus und irgendwelche Meinungen ging, sondern um Beobachtungen, die zu Erklärungen zwangen, um Erklärungen, die verstehen helfen sollten, warum sich Störungen wieder auflösen ließen, warum sehr kranke Menschen wieder gesund werden konnten, wenn sie ungehindert redeten und assoziierten, wenn sie sich in einem geschützten Rahmen ihren Einfällen überließen und neue Verhaltensweisen erproben konnten. Das eigentliche Skandalon aber war und ist sicher auch heute noch, dass Freud mit der Vorstellung von der unschuldigen Kindheit aufräumte und bei der Erklärung für die Bedeutung von Träumen ebenso wie bei der Behandlung der Ursachen für die Hysterie und andere Neurosen auf die infantile Sexualität und ihre gewaltigen Dramen stieß. Was in der klassischen Kleinfamilie mit der Vater-Mutter-Kind-Struktur zum Begriff des Ödipus-Komplexes führte, den Freud später selbst ergänzte um seine Narzissmus-Theorie. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass es oft gar nicht mehr zu dem Ödipus-Konflikt-Komplex kommt, weil Elternteile fehlen oder der Vater etwa gar nicht mehr die beherrschende Gestalt der Kindheit ist, weil er entweder nicht da ist oder zu schwach ist. Es kommt also gar nicht mehr zu der konfliktreichen Kindheitskonstellation, bei der die Mutter begehrt und der Tod des Vaters gewünscht wird, was verdrängt werden muss,
weil es zu gefährlich, zu anstößig, zu tabuisiert ist, sondern das eigene Ich wird libidinös, wie man das nannte, mit Lust besetzt. Ein heute allgegenwärtiger Zustand in der Gesellschaft. Das ist praktisch die Gesellschaftstheorie, die psychologische schlechthin. Die ganze Anstrengung Freuds richtete sich darauf, leidende Menschen, soweit es ging, von ihrem Leid zu befreien, ihnen mehr Spielraum zu verschaffen, in dem Verdrängtes, Unbewusstes wieder bewusst wurde. Wo es war, soll ich werden, heißt die berühmte Formel. Das heißt auch, dass es keineswegs um eine ungeregelte Triebbefriedigung ging, sondern im Gegenteil, um einen bewussten Umgang mit den mächtigen Triebregungen, die eben nicht alle befriedigt werden können. Und schon gar nicht sofort. Einen Umgang, der unter Umständen ganz auf die Befriedigung verzichtete. Aber wenn die Wünsche überhaupt erst einmal erkannt waren als solche, hatte man auch erst die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie erfüllbar waren oder nicht, ohne das Opfer unerkannter Triebregungen zu werden, die sich in der Krankheit Ausdruck verschafften. Die Psychoanalyse nennt den Vorgang der Verschiebung der unmittelbaren Triebbefriedigung bzw. der Umlenkung der Triebbefriedigung auf andere Ziele Sublimierung. In einem Vortrag aus dem Jahre 1936 in Wien, Freud und die Zukunft, zu Ehren Sigmund Freuds 80. Geburtstag, hat Thomas Mann den psychischen Apparat, das Verhältnis von Es zu Ich, sehr schön beschrieben. Und ich möchte das auch als Hommage des großen Schriftstellers an den großen Psychologen gern zitieren. Das Unbewusste, das Es, ist primitiv und irrational. Es ist rein dynamisch. Wertungen kennt es nicht, kein Gut und Böse, keine Moral. Es kennt sogar nicht die Zeit, keinen zeitlichen Ablauf, keine Veränderung des seelischen Vorgangs durch ihn. Wunschregungen, sagt Freud, die das Es nie überschritten haben, aber auch Eindrücke, die durch Verdrängung ins Es versenkt worden sind, sind virtuell unsterblich, verhalten sich nach Dezennien, als ob sie neu vorgefallen wären. Als Vergangenheit erkannt, entwertet und ihrer Energiebesetzung beraubt, können sie erst werden, wenn sie durch die analytische Arbeit bewusst geworden sind. Und darauf fügt er hinzu, beruhe vornehmlich die Heilwirkung der analytischen Behandlung. Wir verstehen danach, wie antipathisch die analytische Tiefenpsychologie einem Ich sein muss, das berauscht von einer Religiosität des Unbewussten selbst in den Zustand unterweltlicher Dynamik geraten ist. Das ist Thomas Manns Analyse des Faschismus. Das ist ein Hinweis auf das, wie er den Nationalsozialismus verstanden hat. Eine Religiosität des Unbewussten. Es ist nur allzu klar, dass und warum ein solches Ich von Analyse nichts wissen will und der Name Freud vor ihm nicht genannt werden darf. Was nun das Ich selbst und überhaupt betrifft, so steht es fast rührend, recht eigentlich besorgniserregend damit. Es ist ein kleiner, vorgeschobener, erleuchteter und wachsamer Teil des Es. Ungefähr wie Europa eine kleine, aufgeweckte Provinz des weiten Asiens ist. Das Ich ist jener Teil des Es, der durch die Nähe und den Einfluss der Außenwelt modifiziert wurde, zu Reizaufnahme und Reizschutz eingerichtet, vergleichbar der Rindenschicht, mit der sich ein Klümpchen lebender Substanz umgibt. Ein anschauliches, biologisches Bild. Die Beziehung zur Außenwelt ist nach ihm für das Ich entscheidend geworden. Es hat die Aufgabe, sie beim Es zu vertreten, zu dessen Heil. Denn ohne Rücksicht auf diese übergewaltige Außenmacht würde das Es in seinem blinden Streben nach Triebbefriedigung der Vernichtung nicht entgehen. Das Ich beobachtet die Außenwelt, es erinnert sich. Es versucht redlich, das Objektiv Wirkliche von dem zu unterscheiden, was Zutat aus inneren Erregungsquellen ist, also Realitätsprinzip versus Lustprinzip. Es beherrscht im Auftrage des Ich die Hebel der Motilität, der Aktion, hat aber zwischen Bedürfnis und Handlung den Aufschub der Denkbarkeit eingeschaltet, währenddessen es die Erfahrung zu Rate zieht und besitzt eine gewisse regulative Überlegenheit gegenüber dem im Unbewussten schrankenlos herrschenden Lustprinzip, das es durch das Realitätsprinzip korrigiert. Aber wie schwach ist es bei all dem, eingeengt zwischen Unbewusstem, Außenwelt und dem, was Freud Über-Ich nennt, dem Gewissen, führt es ein ziemlich nervöses und geängstigtes Dasein.
Mit seiner Eigendynamik steht es nur matt. Seine Energien entlehnt es dem S und muss im Ganzen dessen Absichten durchführen. Es möchte sich wohl als Reiter betrachten und das Unbewusste als das Pferd. Aber so manches Mal wird es vom Unbewussten geritten. Und wir wollen nur lieber hinzufügen, was Freud aus rationaler Moralität hinzuzufügen unterlässt, dass es auf diese etwas illegitime Art und Weise unter Umständen am weitesten kommt, sagt Thomas Mann. In dem schon zitierten Gespräch in der Zeit erweitern der Sozialpsychologe Harald Welzer und der Neurobiologe Roth Sigmund Freuds Umgang mit dem Begriff des Unbewussten auf eine bemerkenswerte Art und Weise. Welzer sagt, er hat richtig gesehen, dass bestimmte Grenzen prinzipiell nicht überschreitbar sind. Das Unbewusste beeinflusst uns zwar massiv, aber lässt sich nur in sehr engen Grenzen bewusst erfassen. Allerdings sieht Freud vorwiegend den belastenden Aspekt des Unbewussten. Ich meine, man kann es auch umdrehen und sagen, das Unbewusste entlastet uns von vielem. Und diese Entlastung ermöglicht eigentlich erst Freiheit. Und der Neurobiologe Gerhard Roth fügt hinzu, genauso sieht es auch die Neurobiologie. Das Gehirn versucht, alles vom Bewusstsein ins Unbewusste zu packen. Unbewusste Vorgänge gehen schneller, sind routinemäßig automatisiert. Das Allermeiste, was wir tun, tun wir unbewusst. Deshalb sage ich in meinen Vorlesungen immer, Bewusstsein ist für das Gehirn etwas, was tunlichst zu vermeiden ist. Und weiter führt Roth aus, die revolutionäre Einsicht durch die Psychoanalyse für die Neurowissenschaft liegt darin, dass die Kommunikation und Interaktion das Gehirn formen, oft in Minutenschnelle. Der Umgang mit Trieben und Wünschen, mit der Triebenergie, wie Freud sich das erklärte, mit der gelingenden oder nicht gelingenden Umwandlung in Sprache und Bewusstsein und einer unneurotischen Abwanderung ins Unbewusste, hinterlässt Spuren im Gehirn, Schaltungen und Bahnen, die man etwa bei einer Kernspintomographie des Gehirns sichtbar machen kann. Das Ich entsteht aus dieser Interaktion, genauso wie Gene durch Umwelteinflüsse aktiviert werden. Erst Freuds Perspektive macht verständlich, wofür das Gehirn da ist. Doch nicht dafür, Neuronen feuern zu lassen, sondern Bedeutungen im individuellen und insbesondere sozialen Handeln zu erzeugen und zu verarbeiten. Und Harald Welzer ergänzt, womit wir wunderbar wieder bei dem Außenseitertum, den Kränkungen landen, die bestimmte Erkenntnisse bewirken, die deshalb regelmäßig in Frage gestellt und bekämpft werden. Zitat: Ernst genommen bedeutet das nochmals eine gewaltige Kränkung des Ichs und die Abkehr vom idealistischen Selbstbild der Moderne. Das Ich ist nicht nur nicht Herr im eigenen Hause, wie Freud gesagt hat, sondern es gibt dieses eigene Haus gar nicht. Was könnte damit gemeint sein? Gerhard Roth sagt, das würde ich unterstreichen. Die kulturelle Prägung ist enorm. Egal, welche Genausstattung ein Säugling mitbringt, wenn er in Afrika, Europa oder Japan aufwächst, wird er eben zum Afrikaner, Europäer oder Japaner. Und wer erst einmal in einer Kultur aufgewachsen ist und, sagen wir, 20 Jahre alt ist, wird nie mehr ein volles Verständnis für andere Kulturen erwerben, weil das Gehirn durch diesen Flaschenhals der Kulturalisierung gegangen ist. Was ist also damit gemeint, dass es nicht einmal ein eigenes Haus gibt? Und was mit dem idealistischen Selbstbild der Moderne? Es ist die fundamentale Kritik an der westlichen Ideologie des einzigartigen Individuums und an der damit einhergehenden Idee der zweckgerichteten Selbstkontrolle und Selbstoptimierung. Was heißt das? Wenn man akzeptiert, dass wir Menschen je nach Kulturkreis auf ganz unterschiedliche Weise frühen Prägungen unterliegen, die, weil sie auch auf Triebregungen, einer Art Lebensenergie, kreatürlichen Bedürfnissen beruhen, von Anfang an mit starken Gefühlen und Wünschen verknüpft sind und immer auch Konflikte mit sich bringen. Dass wir Menschen also leibliche, geprägte, beschränkte, teilweise von unhintergehbaren Bedürfnissen beherrschte Wesen sind, die sich noch dazu zwangsläufig ähnlich sind und deshalb ja auch Mitgefühl, Empathie entwickeln können, da muss man sich von der Ideologie des abgekapselten Individuums in gewisser Weise verabschieden. Sowohl die Psychoanalyse als auch die moderne Neurobiologie machen genau diese Beobachtungen. Und man kann sagen, die Literatur hat sie immer schon gemacht und große Teile der Philosophie beginnen mit der Antike. Das heißt, man darf Individualität weder einfach voraussetzen, noch sie in übertriebener Weise verabsolutieren, hypostasieren heißt das in der Philosophie, sondern man kann so etwas wie Individualität höchstens als Ergebnis eines langen Prozesses annehmen und muss sie zugleich einschränken. In Wirklichkeit sind unsere Gemeinsamkeiten viel größer als unsere Unterschiede, sind unsere Einschränkungen gegenüber der Vorstellung, wir seien uns selbst kontrollierende, durchsichtige, vom Willen gesteuerte Wesen, größer als unsere Möglichkeiten, uns selbst vollständig zu verstehen. Das bedeutet zugleich eine Einsicht in unsere Kreatürlichkeit, unsere Verwandtschaft mit anderen Lebewesen, unsere Begrenztheit und Endlichkeit, unsere Vergänglichkeit und Verletzbarkeit und unsere tiefe Abhängigkeit von anderen. Wenn wir unsere Kreatürlichkeit und die Bedeutung der Triebe und des Unbewussten anerkennen, dann können wir uns und den Menschen überhaupt nicht nach Maßgabe einer auf Effizienz und Nutzen getrimmten Weltsicht betrachten. Wir können uns nicht selbst ohne Einbuße und Verluste über rationale Intentionen und Leistung, permanente Selbstkontrolle und Selbstoptimierung definieren, die damit einhergehenden Verluste an Einsicht und Empathie, an Lebensqualität und möglicherweise geistiger und körperlicher Gesundheit sind enorm. Aber genau diese Vorstellungen herrschen in hohem Maße in der globalisierten Welt. Und man will gar nicht, dass die Menschen verstehen, was mit ihnen los ist oder sich mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen beschäftigen, sondern man will sie als effiziente, universal einsetzbare, flexible Arbeitskräfte und Leistungsträger gebrauchen können. Die universelle Unterhaltungsindustrie will ihnen selbst ihre konfektionierten Träume und Spiele, die Ventile für Wünsche und das Begehren verkaufen und die Subjekte endlos darin verwickeln und beschäftigt halten, sodass sie auf keinen klaren Gedanken mehr kommen. Deshalb wird die Psychoanalyse immer wieder und immer von Neuem so erbittert bekämpft, lächerlich gemacht oder missverstanden, weil man gar nicht will, dass die Menschen auf eigene Gedanken kommen, sich mit ihren Wünschen beschäftigen oder mit dem, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Weil man an der Vorstellung festhalten will, dass ein Mensch vollkommen transparent und durchschaubar ist und repariert werden kann wie ein Auto. Schnell, geheimnislos und mit einem für die Kosten-Nutzen-Rechnung zufriedenstellenden Ergebnis. Denn auch die Kliniken und Krankenhäuser sollen sich ja schließlich rechnen. Alles, was stört, was die Effizienz und Anpassung unterbricht und behindert, soll durch Medikamente und Eingriffe möglichst geräuschlos beseitigt werden. Und gegen hilfreiche Medikamente, die etwa psychisches Leid mildern helfen oder massive Störungen zumindest kontrollierbar machen können, ist ja auch gar nicht zu sagen. Gerhard Roth, der Neurobiologe, sagt dazu, Psychiater und Analytiker gehen heute davon aus, dass am wirkungsvollsten eine Mischung aus Pharmakotherapie und Psychotherapie ist. Nur Pillen zu geben hat oft verhängnisvolle Folgen. Aber warum und wie man das im Einzelnen einstellt, ist noch unklar. Die Pharmaindustrie will nur Pillen verkaufen. Die stört Psychotherapie eher. Aber man muss das genau aufklären. Die neue Vision ist ja die Individualmedizin. Für jeden Patienten eine individuell zugeschnittene Therapie. Das gilt natürlich erst recht für die psychischen Erkrankungen und für deren Prädispositionen. Vermutlich wird man in Zukunft routinemäßig abschätzen, welche genetischen Dispositionen jemand für Depressionen, für Angststörungen hat. Das sollte ein Psychotherapeut wissen und danach seine Therapie einstellen. Was die Psychoanalyse, die Neurobiologie und andere Wissenschaften und Therapieformen von der Religion unterscheidet, die den Menschen ja in mancher Hinsicht durchaus in ähnlicher Weise als Kollektivwesen und als vergängliche, mit anderen zutiefst verwobene Existenzform sieht, ist der, wie der Philosoph Theodor Adorno, auch ein Anhänger der Psychoanalyse, es nannte, Vorrang des Objekts. Was heißt das jetzt wieder? Es bedeutet, dass es nicht in unserem Belieben steht, unsere kreatürlichen Wünsche, vor allem unsere sexuellen, endlos umzuleiten, zu verdrängen, zu zensieren, für böse und schlecht zu erklären, einzuschränken oder zu ignorieren. Wir kommen an unserer Leiblichkeit nicht vorbei und wir können sie nicht abspalten in etwas Vergängliches, dem die Unvergänglichkeit unserer Seele gegenüberstünde. So eine umfassende individuelle oder kollektive Umleitung der Triebenergie kann für eine begrenzte Zeit in einem bestimmten Rahmen gelingen.
Auf die Dauer führt sie zu Neurosen, Ersatzhandlungen, Krankheiten, Wahnideen, Abspaltungen, Projektionen und bricht sich auf irgendeine Weise wieder Bahn. Hier stellt sich schon bei Sigmund Freud selbst die Frage nach der offenkundigen Irrationalität und Selbstzerstörung der Menschen und der Menschheit, der Plünderung unserer Ressourcen, der endlosen Kriege, dem selbstzerstörerischen individuellen Verhalten von Menschen, die ganz offenkundig nicht gesund leben und es dennoch nicht ändern können, sowie der Vernichtungsstrategie ganzer Nationen und Blöcke. Viele, Sigmund Freud ebenso wie die Philosophen etwa der kritischen Theorie, haben sich gefragt, warum die Menschheit in dem vielleicht bislang schrecklichsten aller Jahrhunderte, dem 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Genozide und des Holocaust, der Weltkriege und der Vernichtungswaffen, obwohl sie zum ersten Mal die technischen, finanziellen und materiellen Möglichkeiten entwickelt hatte, den ganzen Erdball zu versorgen und für ein Ende des Hungers und der globalen Ungerechtigkeit zu sorgen, das Gegenteil getan hat. Und für die bislang größte Vernichtung, den furchtbarsten Zivilisationsbruch, ein bisher unvorstellbares Maß an Vernichtung und Bedrohung gesorgt hat. Das war die Frage, nicht? Also es gibt einen Briefwechsel von Freud mit Einstein, warum Krieg? Wie kann unser Trieb zur Selbsterhaltung, denn das ist es eigentlich erstmal, so vollkommen aus dem Ruder laufen? Und warum ist das offenbar nicht zu stoppen? Freud hat sich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Triebtheorie immer auch mit dem Aggressions- und Destruktionstrieb beschäftigt und hat in seinem Spätwerk den Begriff des Todestriebs entwickelt, den er dem Selbsterhaltungstrieb auf den ersten Blick paradoxerweise zuordnet. Einerseits ist der Todestrieb dem Lebensprinzip der Libido, dem Eros, entgegengesetzt. Andererseits vollendet er das, wohin das Leben letztlich strebt, nach Ruhe, nach Auflösung. Der Todestrieb ist der ältere Teil des Lebenstriebs, sozusagen. Diese ganze Theorie ist bis heute umstritten, andererseits extrem fruchtbar. Der berühmte Kernsatz Freuds aus seinem Werk Jenseits des Lustprinzips, das er 1920 veröffentlichte und das auch eine Reaktion auf die grauenvolle Schlechterei des Ersten Weltkriegs stellte, lautet: Das Ziel alles Lebens ist der Tod. Ein Theorem, das sich mit der Metapher von der Entropie berührt, dem Wärmetod des Universums, dem zunehmenden Grad seiner Unordnung und Auflösung nach dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre. Freud versuchte zu verstehen, wie man Wiederholungszwänge, Autoaggressionen und andere destruktive Ritualisierungen überhaupt verstehen kann, wenn man vom fundamentalen Gegensatz von Lustprinzip und Realitätsprinzip ausgeht, was zunächst einmal gar keinen Platz für ein elementares, destruktives Geschehen lässt, das selbst schon triebgesteuert ist. Dahinter steht die melancholische Beobachtung, dass die Menschheit ganz offensichtlich gegen ihre eigenen Selbsterhaltungsinteressen handelt, und zwar so anhaltend und immer schon und ohne immer schon herrschenden diktatorischen Zwang, dass es sozusagen ihr selbst schon ein Bedürfnis zu sein scheint. Viele Denker und Theorien, philosophische wie wissenschaftliche, versuchen, wenn sie die destruktiven Tendenzen nicht gesellschaftlichen und historischen Strukturen und Mentalitäten zuordnen, in der der Einzelne nur als Opfer betrachtet wird, Antworten auf die verwilderte Selbsterhaltung, wie Adorno es nannte, zu finden. In der psychoanalytischen Forschung ist die Annahme Freuds, mit der er sich etwa auch den Masochismus zu erklären versuchte, eines unbewussten Wunsches nach Selbstzerstörung hochgradig umstritten. Und dieser Begriff wird immer wieder neu gedeutet und uminterpretiert. Der italienische Psychoanalytiker Luigi De Marchi schreibt: Wenn es wahr ist, dass die Neigung des Menschen, sich und anderen furchtbares Leid aufzuerlegen, häufig Folge einer vergifteten Gesellschaft ist, so ist aber ebenfalls wahr, dass es etwas viel Schrecklicheres gibt als den Todestrieb, wie ihn Freud angenommen und reich bestritten hat. Es gibt den Tod, die Angst vor dem Tod und beim Menschen das Bewusstsein vom Tode. Der im Moment besonders populäre und viel beachtete Philosoph Slavoj Žižek dagegen deutet den Todestrieb noch einmal ganz anders. Der freudsche Todestrieb, sagt Žižek, hat nicht das Geringste mit dem Verlangen nach Selbstvernichtung, nach einer Rückkehr zur anorganischen Abwesenheit jeglicher Lebensspannung zu tun. Er ist vielmehr genau das Gegenteil des Sterbens. Ein Name für das untote, ewige Leben selbst, für das schreckliche Schicksal im endlosen Wiederholungskreislauf des Umherwandelns in Schuld und Schmerz gefangen zu sein. Das Paradox des Freudschen Todestriebs ist folglich, dass Freud damit dessen genaues Gegenteil bezeichnet, nämlich die Art, wie die Unsterblichkeit innerhalb der Psychoanalyse erscheint. Einen unheimlichen Exzess des Lebens, einen untoten Drang, der über den biologischen Kreislauf von Leben und Tod, von Entstehen und Vergehen hinaus persistiert. Die eigentliche Lehre der Psychoanalyse ist, dass das menschliche Leben nie einfach nur Leben ist. Menschen sind nicht einfach lebendig. Sie sind besessen von dem seltsamen Trieb, das Leben exzessiv zu genießen und hängen leidenschaftlich an einem Überschuss, der hervorsticht und den normalen Gang der Dinge zum Scheitern bringt, so Žižek. Sie sehen, wie bis in die unmittelbare Gegenwart hinein diese Begriffe und Überlegungen wirken, wie die Frage nach der menschlichen und gesellschaftlichen Destruktivität aus gutem Grund die Menschen, jedenfalls die Denkenden und Fühlenden, umtreibt. Man könnte ja auch mit dem Blick auf die Fernsehprogramme, auf das Internet und den Film, auf Magazine und Werbung, auf die Jugendkultur und Popwelt, auf die immer früher einsetzende Pubertät auf den Gedanken kommen, dass sich die Kanalisierung und auch Repression der Sexualität, die misslungene Befriedigung und scheiternde Sublimierung zu Zeiten Freuds, inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst haben. Alles kein Problem mehr. Da ja die Sexualität so immens befreit und so allgegenwärtig präsent und zugänglich scheint. Mir kommt es eher so vor, wie die Bücher Michel Houellebecqs dieses Thema behandeln. Die Pseudo-Befragung der 70er Jahre und der weltweite Sieg des mal halbwegs kontrollierten, mal total entfesselten Kapitalismus hat den wahren Charakter und die Erbarmungslosigkeit auch der Liebesbeziehungen der Menschen eher noch verstärkt, hat neben den Kategorien des ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals auch die des sexuellen Kapitals entstehen lassen. Das ist also ein Begriff aus der neuen Soziologie. Der Erfolg und Karrieren nach Maßgabe erotischer Attraktivität beschreibt und messbar macht. Manchmal scheint es so, dass gerade weil Sexualität und Erotik überall präsent und zugänglich scheinen und man sich ihren Manifestationen nirgendwo mehr entziehen kann, sie tatsächlich immer weniger stattfindet. Ob die Menschen also sexuell freier und unverklemmter als zu Freuds Zeiten sind, ob sie glücklicher und erfüllter sein können, gerade auch die Frauen, kann, glaube ich, auf keinen Fall mit einem markigen, blauäugigen und plusterbäckigen Ja beantwortet werden. Es ist eher wohl so, dass die Durchregulierung des Lebens nach Arbeit und Kulturindustrie, die permanente Beanspruchung unserer Aufmerksamkeit und das Aufsprengen sozialer Bindungen und Beziehungen eher den Verdacht nahelegen, dass gelebte und erfüllte Sexualität weiterhin oder wieder ein Defizit bleibt. In seinem berühmten Werk Das Unbehagen in der Kultur von 1930 setzt sich Freud mit dem Problem des Triebverzichts und der Sublimierung auseinander, die für Kulturleistungen unerlässlich sind, aber für den Einzelnen und die Gesellschaft auch zu einer zu großen Belastung werden können. Zitat: Von Seiten der Kultur ist die Tendenz zur Einschränkung des Sexuallebens nicht minder deutlich als die andere zur Ausdehnung des Kulturkreises. Also zu allem, was Sublimierung ist, zu allem, was irgendwie über die Selbsterhaltung hinausgeht. Schon die erste archaische Kulturphase, die des Totemismus bei den Naturvölkern, bringt das Verbot der inzestuösen Objektwahl mit sich, was wir alle verinnerlicht haben. Vielleicht die einschneidendste Verstümmelung, die das menschliche Liebesleben im Laufe der Zeiten erfahren hat. Also für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, das ist aber mal eine kulturelle Leistung gewesen, die nicht selbstverständlich war. Durch Tabu, Gesetz und Sitte werden weitere Einschränkungen hergestellt, die sowohl die Männer als die Frauen betreffen. Nicht alle Kulturen gehen darin gleich weit. Die wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft beeinflusst auch das Maß der restlichen Sexualfreiheit, sagt Freud 1930. Wir wissen schon, dass die Kultur dabei dem Zwang der ökonomischen Notwendigkeit folgt, da sie der Sexualität einen großen Betrag der psychischen Energie entziehen muss, die sie selbst verbraucht. Dabei benimmt sich die Kultur gegen die Sexualität wie ein Volksstamm oder eine Schicht der Bevölkerung, die eine andere ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Die Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten treibt zu strengen Vorsichtsmaßregeln. Ein Höhepunkt solcher Entwicklung zeigt unsere westeuropäische Kultur. Es ist psychologisch durchaus berechtigt, dass sie damit einsetzt, die Äußerungen des kindlichen Sexuallebens zu verpönen. Denn die Eindämmung der sexuellen Gelüste der Erwachsenen hat keine Aussicht, wenn ihr nicht in der Kindheit vorgearbeitet wurde. Nur lässt es sich auf keine Weise rechtfertigen, dass die Kulturgesellschaft so weit gegangen ist, diese leicht nachweisbaren, ja auffälligen Phänomene auch zu leugnen. Zitat Ende. Man sieht, wie konsequent Sigmund Freud die gesellschaftlichen Dimensionen seiner Theorie weiterdenkt. Wie unbestechlich und unerschrocken er nicht nur den Preis, den der Einzelne zu entrichten hat, sondern auch den einer gesellschaftlichen Zurichtung insgesamt bemisst. Freud war kein Sozialrevolutionär und auch kein Utopist. Aber er hat immer den Finger auf die Wunden gelegt und nie gezögert auszusprechen, wenn die Opfer eben zu groß wurden. Freuds Werke wurden selbstverständlich von den Nationalsozialisten verpönt und verbrannt. Im utilitaristisch-mechanistisch ausgerichteten und tief verspießerten Ostblock galten sie als dekadent und bürgerlich. Dass seine Theorie, wie schon bei ihrer Wiederentdeckung in den westlichen Ländern in den späten 60er und 70er Jahren, sozialen Sprengstoff besaß und besitzt, wird einem angesichts solcher Zeilen aus diesem faszinierenden Essay sofort klar. Sigmund Freud hat sich über sein wissenschaftliches Außenseitertum keine Illusionen gemacht und es bleibt, wie gesagt, interessant zu beobachten, wie anhaltend dieses Denken entweder verwässert, für veraltet erklärt, lächerlich gemacht oder durch andere wissenschaftliche Entwicklungen in der Psychologie und Psychiatrie für überholt gehalten wird, während seine Terminologie und Denkweise, seine Sprache und Methode einen weltweiten Siegeszug angetreten haben. Gerade vieles in der Literatur, Philosophie, Kunst und Musik ist ohne Freud gar nicht denkbar. Freud hat seinen Mut mit einem hohen Maß an Isolation und Anfeindung bezahlt. Zitat: Durch mehr als ein Jahrzehnt nach der Trennung von Breuer hatte ich keine Anhänger. Ich stand völlig isoliert. In Wien wurde ich gemieden, das Ausland nahm von mir keine Kenntnis. Die Traumdeutung von 1900 wurde in den Fachzeitschriften kaum referiert. Im Aufsatz zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung habe ich als Beispiel für die Einstellung der psychiatrischen Kreise in Wien ein Gespräch mit einem Assistenten mitgeteilt, der ein Buch gegen meine Lehren geschrieben, aber die Traumdeutung nicht gelesen hatte. Man hatte ihm auf der Klinik gesagt, es lohne nicht der Mühe. Der Betreffende, seither extraordinarius geworden, hat sich gestattet, den Inhalt jener Unterredung zu verleugnen und überhaupt die Treue meiner Erinnerung anzuzweifeln. Ich halte jedes Wort meines damaligen Berichtes aufrecht. Als ich verstanden hatte, mit welchen Notwendigkeiten ich zusammengestoßen war, ließ meine Empfindlichkeit sehr nach. Allmählich fand auch die Isolierung ein Ende. Zuerst sammelte sich in Wien ein kleiner Kreis von Schülern um mich. Nach 1906 erfuhr man, dass sich die Psychiater in Zürich, Bleuler, sein Assistent C.G. Jung und andere lebhaft für die Psychoanalyse interessierten. Persönliche Beziehungen knüpften sich an. Zu Ostern 1908 trafen sich die Freunde der jungen Wissenschaft in Salzburg, verabredeten die regelmäßige Wiederholung solcher Privatkongresse und die Herausgabe einer Zeitschrift, die von Jung redigiert wurde. Herausgeber waren Bleuler und ich. Sie wurde dann mit Beginn des Weltkrieges eingestellt. Gleichzeitig mit dem Anschluss der Schweizer war auch überall in Deutschland das Interesse für die Psychoanalyse erwacht. Sie wurde der Gegenstand zahlreicher literarischer Äußerungen und lebhafter Diskussionen auf wissenschaftlichen Kongressen. Die Aufnahme war nirgends eine freundliche oder wohlwollend zuwartende. Nach kürzester Bekanntschaft mit der Psychoanalyse war die deutsche Wissenschaft in ihrer Verwerfung einig. Ich kann natürlich auch heute nicht wissen, welches das endgültige Urteil der Nachwelt über den Wert der Psychoanalyse für Psychiatrie, Psychologie und die Geisteswissenschaften überhaupt sein wird. Aber ich meine, wenn die Phase, die wir durchlebt haben, einmal ihren Geschichtsschreiber findet,
wird dieser zugestehen müssen, dass das Verhalten ihrer damaligen Vertreter nicht rühmlich für die deutsche Wissenschaft war. Ich beziehe mich dabei nicht auf die Tatsache der Ablehnung oder auf die Entschiedenheit, mit der sie geschah. Beides war leicht zu verstehen, entsprach nur der Erwartung und konnte wenigstens keinen Schatten auf den Charakter der Gegner werfen. Aber für das Ausmaß von Hochmut und gewissenloser Verschmähung der Logik, für die Rohheit und Geschmacklosigkeit der Angriffe gibt es keine Entschuldigung. Zitat Ende. Umso erfrischender ist, wenn man diesen Bericht von Sigmund Freud von 1925 liest, die Reaktion der schon mehrfach zitierten Harald Welzer, dem Sozialpsychologen, und Gerhard Roth, dem Neurobiologen, die in dem 2006 geführten Gespräch in der Zeit auch nach dem Begriff der Seele gefragt werden. Freud sei als Entzifferer der menschlichen Seele in die Geschichte eingegangen. Was denn nun die Seele sei, werden sie gefragt. Worauf Roth sagt, für den Neurobiologen ist das schwierig zu sagen. Für den Naturwissenschaftler Freud jedenfalls war das Seelische ein natürlicher Vorgang, der eng mit dem neuronalen Geschehen zusammenhängt. Für ihn war das Psychische ein Teil der Gehirnaktivität, der eine Eigenwelt entwickelt. Er sehe das genauso. Niemand kann zurzeit genau erklären, was das Psychische ist. Dass etwas Psychisches sich im Traum vom Körper ablöst, auf Wanderschaft geht und dann im Erwachen zum Körper zurückkehrt, gehört zur uralten schamanistischen Vorstellung. Was aus der Seele nach dem Tod wird, ist nicht umsonst eine Kernfrage der Religionen. Und man sieht, dass im Seelenbegriff der letzten 2500 Jahre alle Erklärungsnöte vorkommen, die wir heute noch mit dem Psychischen haben. Und Harald Welzer betont auf die Frage nach seiner Seele, ach, da gibt es mehrere Seelen. Aber im Ernst, da alles, was uns ausmacht und beschäftigt, aus Interaktion und Erfahrung stammt, ergibt sich die Frage, ob es individuelle Seelen überhaupt gibt. Auch die Seele ist kulturell. Zugespitzt lässt sich sagen, wenn es sie gibt, meine Seele, gehört sie jedenfalls nicht mir allein. Mit diesem spannenden, von Freud ausgehenden Gedanken möchte ich schließen, der zeigt, wie man respektvoll, produktiv und frei mit der Psychoanalyse weiterdenken kann, ohne sie mit Ressentiment zu betrachten und abzuwerten. Rührend mutet dagegen dennoch der Optimismus an, den Thomas Mann bei seiner Festrede auf Sigmund Freud 1936 in Wien an den Tag legte. 2 Jahre, bevor Österreich an das nationalsozialistische Deutschland angeschlossen wurde und Sigmund Freud die Stadt, in der er in der Berggasse 19 jahrzehntelang gelebt und praktiziert hatte, und ein Besuch dort lohnt sich sehr, ich habe das auch gemacht, diese Stadt verlassen musste, um im englischen Exil ein Jahr später zu sterben. Thomas Mann verkündet 1936 optimistisch, ja, so wahr ich mich zu glauben erkühne, dass in dem Spiel der Psychologie auf dem Mythos, worin jener der Freudschen Welt befreundete Roman sich übt, Keime und Elemente eines neuen Menschheitsgefühls, einer kommenden Humanität beschlossen liegen. So vollkommen bin ich überzeugt, dass man in Freuds Lebenswerk einmal einen der wichtigsten Bausteine erkennen wird, die beigetragen worden sind zu einer heute auf vielfache Weise sich bildenden neuen Anthropologie und damit zum Fundament der Zukunft, dem Hause einer klügeren und freieren Menschheit. Dieser ärztliche Psycholog wird geehrt werden, so glaube ich, als Wegbereiter eines künftigen Humanismus, den wir ahnen und der durch vieles hindurchgegangen sein wird, von dem frühere Humanismen nichts wussten. Eines Humanismus, der zu den Mächten der Unterwelt, des Unbewussten, des Es, in einem keckeren, freieren und heitereren, einem kunstreiferen Verhältnis stehen wird, als es einem in neurotischer Angst und zugehörigem Hass sich mühenden Menschentum von heute vergönnt ist. Das sagte er 1936. Sie wissen, was danach alles noch passiert ist. Also, es klingt schön. Ob man das hoffen darf, ist eine andere Frage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Martin Hilscher, herzlichen Dank.
Den Film kann ich jetzt leider nicht komplett nachspielen. Das tut mir leid.
Wir üben den fürs nächste Mal und führen den vor. Offenbar gab es da einen rechtlichen Eingriff, wenn man den an den Beamer schmeißen will, oft mit dem Beamer an die Wand schmeißen will, dann macht das Gerät Schluss. So sieht es aus mit den Urheberrechten. Wir haben gute Sitte, dass Sie die Gelegenheit haben, den Referenten im Anschluss an seinen Vortrag noch zu löchern, Fragen zu stellen, Kritik anzubringen, wie auch immer, wonach Ihnen ist, brennt Ihnen was auf der Seele, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auf den Nägeln, sollte ich vielleicht eher sagen, in dem Kontext. Unverfänglich zu sein.
Also eine Sache, die immer diskutiert wird, ist, wie man den Erfolg einer analytischen Therapie überhaupt beurteilen will. Ja, ist das reines Gerede, ist das Projektion, man kann ja alles erzählen und so weiter. Und es gibt diesen Begriff der Übertragung, also es entsteht zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, also dem Analytiker und dem Analysanten, eine Beziehung, die emotional sehr intensiv wird. Tatsache ist, dass sich das zeigt. Also der Erfolg dieser Therapie zeigt sich im Schwinden der Symptome. Also es ist nicht so, dass das einfach quasi völlig unbeurteilbar ist, dass das komplett in der Meinung der Betreffenden bleibt, sondern Leute, die eine psychoanalytische Therapie machen, und das gibt es ja nach wie vor, heute gibt es unendlich verschiedene Variationen davon, es gibt sehr kurze Formen, wo man zum Beispiel sitzt und nicht liegt, es gibt immer noch die klassische Psychoanalyse, wo man liegt, es gibt Gruppentherapien, es gibt alle möglichen Formen dazwischen. Der Erfolg, also man nutzt das, weil man ein Problem hat. Kein Mensch geht jetzt zu einer Therapie, sitzt da jahrelang drin oder liegt da jahrelang drin aus Jux und Dollerei oder aus irgendeinem allgemeinen Interesse daran, wie das jetzt so ist. Dazu ist das viel zu aufwendig und es kostet auch einen Haufen Geld unter Umständen, nicht? Irgendeiner muss das bezahlen, im Zweifelsfall die Krankenkasse, aber nicht eine komplette Analyse bezahlt, nicht eine Krankenkasse, das muss man selber bezahlen. Also man geht hin, weil man ein Problem hat. Und es zeigt sich, dass diese Probleme, wenn die Therapie Erfolg hat, dass sie aufhören, dass sie einfach nicht mehr da sind. Und man kann das auch erklären, warum sie aufhören. Also wobei diese Vorstellung, die man so im Allgemeinen hat, es gäbe diese eine Urszene, davon hat man sich schon zu Freudzeiten eher verabschiedet, sondern es sind eine Reihe von Konfliktsituationen, die eben verdrängt, vergessen worden sind und die in der Realität im Alltag immer noch wirken, aber eben unerkannt. Also man spricht eigentlich eher über das Gegenwärtige. Man kann unter Umständen gar nicht diese vergangene Situation rekonstruieren. Das schafft man mal, manchmal schafft man das nicht. Aber man erkennt in der Gegenwart, dass sich bestimmte Dinge wiederholen. Man versteht aber nicht, warum. Und das erzeugt unter Umständen sehr großes Leid, also auch körperliches. Also das nennt man Somatisieren. Man entwickelt tatsächlich schwere körperliche Störungen bis hin zu, also wie nennt man das noch, Autoimmunkrankheiten. Nicht? Das gehört, die gehören ja im Moment mit zu den rätselhaftesten Krankheiten. Das sind die immer größer werdende Zahl von Autoimmunkrankheiten, für die man oft in der klassischen Medizin keine Erklärung hat. Und das sind solche Symptome. Nicht? Und die lösen sich tatsächlich auf, wenn man über diese Art von Therapie, wenn sie erfolgreich ist, wenn man zu diesen Strukturen vordringt, wenn man an diesen Punkt kommt. Und alle möglichen anderen Therapieformen, die es heute gibt, funktionieren wahrscheinlich, ob sie erklärtermaßen so agieren oder nicht, letztlich nach einem ähnlichen Prinzip oder sind deswegen erfolgreich, weil ihnen das gelingt, weil es ihnen gelingt, diesen Wiederholungszwang zu durchbrechen. Und dafür hat Freud eben nach Erklärung gesucht, woher diese Wiederholungszwänge rühren und die sich natürlich historisch anders darstellen. Also das, was man in diesem Film, den wir leider nicht zeigen konnten, was man da wunderbar sieht, sind diese Symptome der Hysterie. Die sind inzwischen natürlich durch andere abgelöst worden. Wie gesagt, also meinem Empfinden nach sind das heute diese vielen Autoimmunkrankheiten. Ein Beispiel dafür.
Die Gegner der Psychoanalyse würden natürlich jetzt sagen, wer stellt denn fest, dass die Symptome weg sind? Und sind sie nicht dadurch entstanden, dass man sie herbeigeredet hat, um sie dann wieder wegzureden?
Nee, das sind Leute, die...
Ich sag, die Gegner der Analyse argumentieren.
Leute, die da hingehen, haben ja tatsächlich, also leiden da tatsächlich, und das kann man ja alles,
kann man ja alles in den Krankenakten und in den Krankenkassen, kann man das, Krankenkassen bezahlen das ja nicht ohne Grund, kann man ja nachgucken, was hat derjenige für ein Problem, und diese Probleme hören eben auf, und das hat einen Grund, warum sie aufhören, nicht? Also das Krankheitsbild verschwindet einfach, oder es ist in gewisser Weise besser.
Ich habe 4-5 Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und das ganz gut beobachten können. Ja. Sicher haben sich die, wie schon gesagt, die Formen gewandelt, aber wenn man mal mit Leuten zu tun hat, die wirklich psychisch krank sind, dann stellt man nicht mehr in Zweifel, dass da Handlungsbedarf ist und dass es nötig ist, etwas zu tun, und dass denen geholfen werden sollte. Dass man das nicht immer eins zu eins belegen kann, ist eine andere Frage.
Naja, der Punkt ist eben der, also niemand sagt etwas gegen medikamentöse Lösungen. Nicht? Also die sind, manche Leute haben nicht die Möglichkeiten, so eine lange Therapie zu machen, oder manche Zustände sind einfach so furchtbar und destruktiv, ein psychotischer Schub oder so, da können sie mit den Leuten nicht reden. Nicht? Dann müssen sie ganz direkt helfen, und das geht nur über ein starkes, spezifisches Medikament, und Gott sei Dank ist die Pharmaindustrie da so weit, dass diese Medikamente sehr verfeinert worden sind und sehr viel genauer funktionieren. Das führt aber zumindest bei Zuständen unterhalb jetzt einer schweren Psychose nicht zu Einsicht. Das ist das Problem. Ja? Also ich kann das behandeln, aber derjenige, der diese Zustände erleidet, weiß nichts darüber, warum er sie erleidet. Nicht? Also sie sind dann halt weg. Aber was das mit ihm oder ihr und mit seinem eigenen, ihrem Leben eigentlich zu tun hat, weiß er deswegen immer noch nicht, nicht? Und das ist das Problem dabei. Und unter Umständen helfen sie deswegen dann auch auf die Dauer eben nicht, nicht? Und das sagt dieser Roth, nicht? Das kann man einfach zeigen, dass diese Therapien oft schlechter wirken im Endeffekt als eine Psychotherapie, die tatsächlich zu einer Einsicht bei demjenigen führt, woher die Probleme eigentlich rühren, welche Konflikte das sind. Und wie gesagt, in den meisten Fällen zeichnet sich das eigentlich in der Jetzt-Situation ab. Also wie gesagt, es gibt immer dieses Missverständnis, dass man dann da endlos in der Vergangenheit wühlt und da gräbt und sucht. Meistens kommt man da gar nicht dran. Es ist verdrängt, es ist vergessen. Das kommt nur in Träumen oder ab und zu mal hoch. Aber man kann an den gegenwärtigen Konflikten plötzlich etwas sehen, was einem vorher nicht klar war. Den sozusagen eben unbewussten, den zwanghaften Anteil an dem, was man erlebt. Ja, man erkennt plötzlich, dass das, was man täglich erlebt, nicht irgendein willkürlicher Zufall ist, sondern dass das Mustern gehorcht und dass man diese Muster selbst produziert und dass das bestimmte Gründe hat, warum man sie produziert. Und das ist der Punkt, ja, dass man da überhaupt rankommt und dafür eine Sprache findet, und weil man eine Sprache dafür findet, eine Einsicht entwickeln kann und dadurch eine Möglichkeit bekommt, souverän damit umgehen zu können. Man war vorher das Objekt davon und anschließend ist man das Subjekt davon. Ja, das ist der Unterschied. Man hat mehr Spielraum gewonnen, als man vorher hatte, und das ist tatsächlich, und das daran kann man erkennen, dass das erfolgreich war, wenn man diesen Spielraum vorher schlechterdings nicht hatte.
Den Spielraum, den wir uns durch unsere Vokabulare schaffen, ja. Ich würde sagen, sublimieren Sie heute Abend nicht zu viel, machen Sie was aus dem Abend und widmen Sie sich Ihrem Es. Dankeschön.
Da ist eine Frage.
Jetzt ist es zu spät, sorry. Wir haben 9. Ganz schnell bitte. Also es ist immer ein bisschen blöd nach dem Schlusswort. Ne? Aber gut, was möchten Sie wissen? Sie glauben nicht an die Rolle der Kultur, ich wiederhole es fürs in dem Zusammenhang.
Ich glaube, dass
man sich bestmöglich in andere Kultur hineinversetzen kann. Und dann trotzdem, nicht in jeder Kultur, aber vielleicht in anderen Kultur, vielleicht auch Personen, die zwischen zwei Kulturen geboren sind. Ich weiß nicht, manchmal auch ein bisschen zu Peru, beiden Kulturen, aber es gibt bestimmt auch Personen, die beiden gut zurechtkommen.
Ja, also das hat Gerhard Roth gesagt, das hat dieser Neurobiologe gesagt, das wollte der sicherlich auch nicht in dem Maße bestreiten. Was die meinen, sind diese Prägungen, was er die Kulturalisation nennt. Das sind Einschreibungen, das sind richtige Bahnungen sozusagen
im Gehirn, sozusagen, die nachweisbar sind. Prägungen, und die sind eben sehr früh, die bleiben unbewusst und deswegen sind sie uns auch nicht komplett zugänglich. Deswegen sind wir so verhaftet in unserer Kultur, weil sie uns gar nicht komplett zugänglich sind. Und das meint er damit. Damit ist sozusagen ist immer wieder dieser Gedanke, eher von den Begrenztheiten, Beschränkungen auszugehen. Wir sind es gewohnt, in unserem latenten Größenwahn sozusagen uns für alles Mögliche also fähig zu halten. Ja? Und die Vorstellung ist eigentlich, oder der Gedanke ist eigentlich zu schauen, wie begrenzt wir eben immer schon sind, sozusagen, und welchen Spielraum wir eben tatsächlich haben. Und das Problem ist eben, dass man kann das auch nennen zwischen Hermeneutik, also der Vorstellung, wir können alles verstehen, und Hermetik, der Einsicht, dass wir vieles eben genau nicht verstehen. Und Gewalt, auch so zum Beispiel kolonialistische Gewalt oder postkolonialistische Gewalt, wie man sie zum Beispiel in den imperialistischen Kriegen eben immer wieder jetzt sieht, ja, die entsteht dadurch, dass wir glauben, wir können die andere Kultur verstehen. Wir können also reingehen mit unseren Taskforces und unseren schnellen Eingreiftruppen, machen vor einen Crashkurs, was ist Afghanistan, wie funktioniert der Somalia, und fertig, gehen rein, und es ist eine einzige Katastrophe. Weil wir immer besessen sind von der Vorstellung, wir können die anderen verstehen. Wir können nicht mal uns selbst verstehen, aber die anderen können wir überhaupt nicht verstehen, sozusagen. Es ist besser, davon auszugehen, wir können sie nicht verstehen. Dann gehen wir freundlicher mit ihnen um. Ja? Das ist diese Idee der Hermetik. Also, ne? Das ist genau die umgekehrte Vorstellung. Also davon auszugehen, was alles verdrängt ist, was alles unbewusst ist und unbewusst bleibt. Und erst wenn man das versteht, wenn man das mal zulässt, dann geht man mit sich selbst und mit dem Rest der Welt etwas freundlicher um. Und das ist eigentlich die Idee. Das Ziel ist das Gleiche. Ja? Das Ziel ist genau Aggressionsabbau. Ja? Aber eben dieser Leitgedanke ist einfach falsch.
Okay. Mein ganz und gar nicht latenter Größenwahn bringt mich dazu, jetzt zu sagen, Dankeschön, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.